Was sind geostationäre Satelliten? Was könnten wir damit tun? Und warum sind wir auf US-Militärsatelliten? Warum sind da auch mal Leute zu hören, die Portugiesisch sprechen? Oder Songs von den Bengals? Christian Berger gibt uns einen Einblick in Technologie und Verfahren sowie Betrieb von Satelliten. Ihr kennt ihn vielleicht vom Hacken das. Ich wünsche euch viel Spaß. Christian, dein Talk.
Ja, also herzlich willkommen zu meinem Talk über geostationäre Satelliten als Hobby. Wenn man nach einem Funkamateur drankommt, fühlt man sich gleich irgendwie so inkompetent. Aber jetzt mal, um den Talk zu verstehen, ist es ganz sinnvoll, wenn ich mal ein paar Grundlagen der Nachrichtentechnik kurz mal anreiße, damit man das schon mal gehört hat. Es gibt bei Signalen prinzipiell zwei Arten, wie man die darstellt. Einmal als Signal, das sich über die Zeit ändert, das sieht man hier auf der linken Seite, und einmal als Signal im Frequenzbereich. Ein immerwährender Sinus ist zum Beispiel, hat im Frequenzbereich nur diese eine Frequenz von dem Sinus und bei allen anderen Frequenzen nichts. Wenn man jetzt ein irgendwie geartetes, komplexeres Signal hat, das sich jetzt nicht wiederholt, dann hat man im Frequenzbereich so ein Band, das quasi von dem Signal belegt wird. Das wird in späteren Dingen noch wichtig. Dann, man kann so Signale im Frequenzbereich verarbeiten und bearbeiten. Da gibt es also so Tiefpässe, die nur niedrige Frequenzen durchlassen, Hochpässe, die nur hohe Frequenzen durchlassen und Bandpässe, die nur einen bestimmten Bereich durchlassen. Und es gibt noch ein Prinzip eine Schaltung, das kann man alles unterschiedlich aufbauen, nämlich den sogenannten Mischer. Hier bei uns im Talk werden quasi Signale immer mit einem Sinuston gemischt. Die Mischung ist im Prinzip im Zeitbereich eine Multiplikation, sprich man nimmt einen Sample, wenn man jetzt digital in Sample denkt, von dem Signal, multipliziert den mit einem Sinus und bekommt da ein Signal am Ausgang. Dieses Signal besteht, also hat quasi die Summen und die Differenzen der Frequenzen. Das bedeutet, man kann sich das so vorstellen, als ob das Signal verschoben ist und nochmal gespiegelt. Also das rechte ist quasi das verschobene Signal und links davon ist das gleiche Signal nochmal gespiegelt. Wenn man jetzt dahinter noch einen Bandpassfilter setzt und gegebenenfalls auch davor einen Bandpassfilter, dann kann man damit Signale in der Frequenz verschieben. Das ist eine sehr nützliche Sache. Das wird hier mehrmals noch quasi erwähnt werden. Erstmal vielleicht die Frage, warum macht man das mit den Satelliten überhaupt? Die Erde ist ja rund. Hier eine schöne handschriftliche Skizze. Und wenn jetzt irgendwie die linke Funkstation mit der rechten Funkstation Kontakt haben möchte, dann müsste die ja quasi durch die Erde durchfunken. Und das ist schwierig. Glücklicherweise haben wir zumindest bei einigen Frequenzen, nämlich ganz grob unter 30 MHz, die Ionosphäre, die auch schon im Talk vorher genauer beschrieben wird, die quasi das Signal so ein bisschen reflektieren kann. Das wird auch von der Erde reflektiert, dann wieder da oben und dann kann man eben eine lange Distanz überwinden. Die Funkamateure wissen darüber noch mehr, denn ist es quasi das Brot- und Buttergeschäft. Man hat es aber auch für Telefonate verwendet. Hier tatsächlich echte Fotos aus den 50er Jahren von der Kurzwellenverbindung für Telefonie zwischen Frankfurt am Main und New York. Darüber hat man, glaube ich, 5 Kanäle übertragen und dann noch Telegrafiekanäle. Gut, das war damals jetzt 50er Jahre Technik, deswegen auch etwas größer. Aber wie gut funktioniert denn das in der Praxis? Dazu ist im gleichen Artikel war ein wunderschönes Diagramm. Das ist quasi die empfangene Leistung über die Zeit. Hierbei jetzt 150 Sekunden in dem Diagramm. Und die Skala ist logarithmisch. Die ist in Dezibel. Ein Strich sind 5 Dezibel, zwei Striche sind 10 Dezibel. 10 Dezibel entsprechen einem Faktor 10 bei der Leistung. Also sieht man hier bei der Linie geht jetzt von ungefähr 0 auf ungefähr minus 30 Dezibel. Das bedeutet, das Signal ist schon mal kurzzeitig um den Faktor 1000 schwächer als sonst. Das ist für einen Funkamateur sicherlich reizvoll. Wenn ich jetzt aber ein Telefonat irgendwie in den USA vermitteln möchte und dafür Geld verdienen will, ist es natürlich ungünstig, weil dann muss ich für das Gespräch unter Umständen das Geld wieder zurückgeben, weil es einfach zu schlecht ist. Deshalb wäre es praktisch, wenn man einfach hier oben einen Satelliten hinhängen könnte. Das ist jetzt, wenn ihr, habt ihr vielleicht schon mal gemacht, wenn man hier so ein Objekt nimmt und das jetzt plötzlich auslässt, dann fällt es nach unten, weil die Erdanziehungskraft das Objekt anzieht. Glücklicherweise gibt es einen Trick, wie man das aber kompensieren kann, nämlich wenn man ein Objekt auf eine gebogene Bahn schickt, dann wirkt da die Zentripedalkraft, kennen wir vielleicht, wenn man einmal mal so über den Kopf schwingt und es fließt nichts raus, dann kann man das genau ausgleichen und dann bleibt quasi der Satellit oder das Objekt, wenn es jetzt keine Reibung gibt, ewig in diesem Orbit und würde dann immer rumkreisen. Man kann das berechnen und ich habe hier meine Animation gemacht, die ist sogar maßstabsgetreu. Wenn man näher an dem Planeten dran sind, dann gehen quasi die Orbits schneller rundherum. Und je weiter man weg ist, umso langsamer sind die Orbits. Und hier, man sieht die Farben, glaube ich, nicht ganz so gut, aber der äußerste Orbit da, der auch in weiß gekennzeichnet ist, das ist der geostationäre Orbit, bei dem quasi der Satellit genauso schnell sich um die Erde bewegt, wie sich die Erde dreht. Man sieht das hier an der Textur an der Erde so ein bisschen. Das bedeutet, wenn man auf dem Planeten steht, scheint der Satellit auf einem Punkt über den Äquator quasi zu hängen. Der ist immer an derselben Stelle. Das ist unglaublich praktisch, weil man muss die Antenne nur einmal ausrichten und hat Empfang oder kann zum Satelliten senden. Jetzt gibt es ein Problem, das ist ziemlich weit weg. Das sind von der Erdoberfläche ungefähr 35.800 Kilometer. So weit waren bis jetzt nur ein paar, also im Prinzip die Leute, die zum Mond geflogen sind, waren schon mal so weit von der Erde weg. Das ist auch tatsächlich schwierig, dahin zu kommen und wieder zurückzukommen. Es gibt leider auch keine Weltraumotter, die die Wartung übernehmen könnte. Deswegen probiert man die Dinger möglichst wartungsfrei zu machen, weil man kann halt nichts machen da oben. Deshalb hat man die Idee eines sogenannten Bandpipe-Satelliten. Sprich, man schickt ein Signal hoch auf einer Frequenz, das wird dann da verstärkt und einfach so, wie es ist, auf einer anderen Frequenz runtergeschickt. Die Idee dahinter ist einfach die, das ist möglichst einfach. Man kann es eben grob mit so einem Blockschaltbild machen. Man filtert es, verstärkt es, mischt es, filtert es nochmal und verstärkt es dann wieder. In der Realität ist natürlich alles kompliziert und man hat Ersatzteile, quasi, auf die man umschalten kann. Aber damit kann man quasi problemlos auch Signale übertragen, von denen man zwar noch nicht die Spezifikation hat, also unbekannte Signale. Ist auch ganz praktisch, weil beim Wechsel auf Digitalfernsehen musste man nicht die Satelliten auswechseln. Es ging einfach mit den normalen Satelliten. Jetzt gibt es Leute, die hobbymäßig mal bei Militärsatelliten einfach mal hören, was denn da drauf ist. Normalerweise ist es verschlüsselt und irgendwelche Daten, aber da hat 1997 mal jemand hierbei was gehört und jetzt müssten wir eigentlich Ton haben. Hört sich jetzt nicht so militärisch an. Okay, was ist denn da passiert? In Manila gibt es einen Radiosender namens Smile FM, den wir hier jetzt gerade gehört haben. Und jetzt ist es so, wenn man so einen Sender baut und der ist nicht perfekt, dann sendet er nicht nur auf der Frequenz, auf der er eigentlich senden sollte, sondern auch auf Vielfachen dieser Frequenz. Das entsteht einfach durch Nichtlinearitäten in irgendwelchen Verstärkern. Das kann im Prinzip auch durch Rost entstehen oder sowas. Also es gibt da viele Gründe, warum das passiert. Normalerweise probiert man das, wenn man einen professionellen Sender betreibt, möglichst zu überwachen und nicht zu machen. Aber Dinge passieren halt mal. Und das ist wohl diesem Sender passiert und es war wohl über mehrere Wochen. Und der hat quasi auf der Empfangsfrequenz von dem US-Militärsatelliten gesendet. Und dieser Satellit hat quasi das Signal dann einfach auf einer anderen Frequenz runtergegeben. Und man konnte es dann hier bei uns in Europa hören. Und dem Militär, die hätten hypothetisch den Transponder abschalten können, dann war es aber wahrscheinlich irgendwie egal. Somit ist es halt so. Jetzt ist es auch so, dass jetzt hier aus Versehen passiert. Das war nicht Absicht von dem Sender, aber naja, man kann sowas ja auch mit Absicht machen. Wenn man zum Beispiel bei einem Fernsehsender arbeitet, der eine Uplink-Station hat und somit Signale zu einem Satelliten hochschicken kann, dann kann man da einfach mal einen Träger hochschicken und man übernimmt dann quasi den Transponder, weil man eben stärker sendet als das eigentliche Signal. Und dann kann man natürlich auch zum Beispiel sich über die Gebührenstruktur dieses Pay-TV-Senders beschweren. Und ja, der hat das über einige Minuten hinweg gemacht. Man konnte den dann anhand der Schriftart des Textgenerators ausfindig machen. Und er war dann auch geständig und war halt eine blöde Idee, die ihm nach Feierabend eingefallen ist. Ja, aber dann kommen wir zum Thema Satellitenpiraterie. Hier ein wunderschönes Beispielbild. Das passiert in der Regel jetzt nicht über Fernsehsatelliten, weil da hängt oft auch eine ganze Firma dran, weil wenn man jetzt so Pay-TV-Anbieter ist oder Fernsehsender und man kann nicht mehr ausstrahlen, da hängt die Firma dran. Das heißt, die werden sich in jedem Fall beschweren und auch rechtliche Schritte einleiten. Aber US-Militärsatelliten, da kümmert sich scheinbar keiner darum, ob die jetzt irgendwie benutzt werden von anderen Leuten. Deswegen war es sehr lange, und ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt noch ist, dass auf bestimmten Militärsatelliten auf 255,55 Megahertz immer irgendwelche Leute auf Brasilianisch telefonieren. Weil das ist halt, ich meine, das kann man doch so bauen, da kann man Funkgeräte modifizieren. Und so ein Funkamateur kriegt das schon hin, da zu senden. Und interessiert scheinbar keinen. Aber um mit so einem Satelliten zu reden, braucht man irgendwie eine Form von Antenne. Im Prinzip ist es so wie überall im Funk. Wenn man jetzt Frequenzen von deutlich unter einem Gigahertz hat, dann ist es zweckmäßig, so eine Yagi-Uda-Antenne zu verwenden. Die wurde von dem Herrn Uda erfunden. Und weil es ein Herr Yagi übersetzt hat auf Englisch die Arbeit, bezeichnet man das im Westen gerne auch als Yagi-Antenne. Das sind im Prinzip die klassischen Fernsehantennen, die man von früher kennt. Ein Stab, wo Querstäbe dazu da sind, ungefähr alle in der gleichen Länge, ungefähr alle im gleichen Abstand. Damit kann man Antenne mit einer gemäßigten Richtwirkung machen und die möchte man gerne da haben. Oder macht einfach mehrere Antennen nebeneinander, dann enthält man so eine Gitterantenne. Das hat den Vorteil, das kann man sehr flach bauen. Zum Beispiel Inmarsat-Satellitentelefone benutzen sowas und auch gewisse andere Satelliten-Internetdienstleister benutzen auch eben so flache Dinger und die haben dann quasi solche Dinge. Aber der Klassiker ist quasi die Parabolantenne. Man hat ein paraboloid geformtes Stück Blech, welches quasi die Strahlung reflektiert und an einem Punkt bündelt. Die erste davon sieht man jetzt hier wunderbar nicht. Das ist nämlich die in Reisding, die erste. Die ist da innen drin in dieser Kuppel. Man macht die Kuppel einfach, um die Satellitenantenne von Gefahren quasi fernzuhalten. Also in dem Fall Regen und Schnee, weil es ist blöd, wenn man sowas auf teurem Equipment hat. Heutzutage eher vor dem Feind im Militärbereich, der dann quasi feststellen kann, wohin das die Antenne ausgerichtet ist. Weil unter dem Radom sieht man das nicht. Das ist ganz praktisch da. Bei mir sieht sowas zum Beispiel so aus. Man sieht hier quasi zwei Innovationen. Zum einen hat man die Empfangseinheiten nach unten versetzt und man hat einen zusätzlichen Parabolreflektor. Dadurch wird die, also den zusätzlichen Reflektor, der ganz komisch geformt ist, dadurch kann man die Bauform verkürzen und man kann das so machen, dass quasi alle Satelliten, dass dieser Orbit, dieser Kreis um den Äquator quasi auf eine Kurve unten abgebildet wird und man kann dann lauter solche Empfangseinheiten, das sind die schwarzen Teile mit dem orangen oder roten Kappe vorn dran, kann man quasi für jede Position so eine Empfangseinheit machen und dann mit Kabeln weitergehen. Das steht bei mir auf dem Balkon. Die waren früher etwas größer und etwas einfacher aufgebaut. Hierbei sieht man, da war noch die Empfangseinheit in der Mitte. Bei so großen Größen ist das im Prinzip egal. Das ist halt wahrscheinlich leichter zu fertigen. Der Nachteil ist, wenn die Empfangseinheit quasi im in der Strahlungsrichtung ist, wirft die quasi einen Schatten. Man sieht hier bei den Reflektor, der ist so montiert, dass man den quasi drehen kann. Dann gibt es hier Stangen für die Empfangseinheit. Und hier die Empfangseinheit, die jetzt in diesem Beispiel, das Video ist, glaube ich, von 1987, quasi für horizontal und vertikale Polarisationsebenen, weil man kann da auch Polarisationsebenen verwenden, die hier bei zwei Kabel haben, die man über einen Koax-Relais quasi zu einer Leitung zusammenfügen kann und darüber dann quasi nur noch ein Kabel machen kann.
Wie Sie gesehen haben, ist der Aufbau und das Einmessen einer Cat-3-Satellitenempfangsstation für Sie als Fachhändler oder Installateur wirklich kein Problem.
Bei guter Planung fügt sich die Cat-3-Satellitenempfangsstation harmonisch in den Gartenbereich ein.
Ja, damals waren die Satelliten noch schwächer, deswegen hat man unbedingt so eine relativ große Schüssel gebraucht. Aber die Empfangseinheit braucht man halt trotzdem noch. Das grundlegende Problem ist, die Signale, die vom Satelliten kommen, sind jetzt bei den üblichen Satelliten, die man so hat, ungefähr zwischen 10 und 13 Gigahertz. Das ist schwierig, damit zu arbeiten. Man kann das durch Kabel durchschicken, aber die Kabel werden dann sehr schnell sehr teuer und auch schwierig dann zu biegen und sowas. Und wenn man so ein bisschen biegt, dann gehen es gleich kaputt. Das möchte man nicht haben. Die kosten, glaube ich, auch irgendwie 100 Euro pro Meter oder irgendwie sowas. Deswegen nutzt man hierbei wieder unseren Freund den Mischer. Man filtert, man verstärkt, man mischt, man filtert wieder und kann somit das Frequenzband hierbei ungefähr um 11 GHz auf ungefähr um 1 GHz, also 1 bis 2 GHz, runterschieben. Da gibt es dann noch Details, da gibt es unterschiedliche Typen und hier, dieses Teil hat zum Beispiel 4 Ausgänge, das ist heutzutage üblich. Das ist für 2 Frequenzbänder, die jeweils auf ungefähr 1 bis 2 GHz runtergeschoben werden und dann nochmal horizontal und vertikal. Dadurch ergeben sich 4 Kombinationen, die bei diesem Modell quasi auf die 4 unterschiedlichen Anschlüsse rausgeführt werden. Wenn man jetzt so eine einfache hat, dann ist auch noch ein Umschalter eingebaut, sodass quasi ein Steuersignal reingeht in die LNB, die quasi die entsprechende auswählt. Die heutzutage häufig verwendete Technik, wie man den Daten da drauf kriegt, ist Digital Video Broadcast. Man hat quasi, das kommt aus der Fernsehwelt, man nimmt hier, also man hat das Problem, man hat einen Modulator, der braucht eine konstante Bitrate und der schickt quasi das Signal zum Sender und von da aus geht es zum Satelliten. Und man hat ja eben einen Multiplexer, der bekommt von Audio- und Video-Encodern quasi so die MPEG-Datenströme und multiplext die so, dass jeder Sender mal drankommt und gibt dann auch Rückmeldungen, wie viel Daten denn noch frei sind und sowas, damit die auch sich einpegeln können. Und man kann dann noch sonstige Daten eingeben, wie Metadaten zu den Signalen, Teletext zum Beispiel und andere Daten. Also man kann da im Prinzip beliebige Datendienste übertragen. Das wird ermöglicht durch den MPEG Transport Stream. Das sind im Prinzip so wie auch ein Netzwerkprotokoll, Pakete mit einer festen Länge von 188 Bytes. Die beginnen immer mit Hex 47, daraus wird es auch synchronisiert und haben einen Header, in dem ein sogenanntes Bitfeld drin ist. Das Bitfeld sind 13 Bit und gibt eine Nummer an. Jeder Datenstrom, der da quasi übertragen wird, hat eine Bitnummer und man kann dann so einen Empfängerbaustein sagen, ich möchte diese Bits haben und dann kriegt man nur diese Bits und muss man sich um den Rest nicht kümmern. Man kann so einen Sender auch für nur ein Programm machen. Und dann kommt hier sowas dabei raus. Man sieht hier so eine Übertragung von dem Sender. Der wurde zur Corona-Pandemie eingerichtet. Das passt dann alles in den Lieferwagen. Und ja, ich glaube, die Dame möchte uns aber hier was sagen.
Ja, aber ich drehe den Ton ab, weil ich das so extrem unappetitlich finde, was wir da senden, dass ich es nicht hören will. Aber wenn der Schaltraum mit mir spricht, dann würde ich jetzt einfach mal so lange reden, dass ich... ich muss leider das Programm abdrehen, weil ich das so unattraktiv finde. Aber für dich sage ich gerne, dass wir hier ein bisschen über Steuern und sonst was reden und Markus Söder und... Okay.
Ja, Medienkritik von Ihnen. Ging so über den Satelliten. Bei mir, also wenn man jetzt sowas mal daheim größer machen will, also bei mir ist das hier mal so eine vereinfachte Übersicht, wie das bei mir ausschaut. Ich habe in Summe, glaube ich, 10 LNBs, von denen immer 4 zu einem Multischalter gehen und von da aus geht es quasi zu so einer vierfach DVB S2X-Karte in dem Rechner, der auf dem Balkon steht. Das hat sich so ein bisschen bewährt. Man könnte das auch noch mehr verschalten, aber so ist es noch relativ einfach. Und ich benutze das Ganze, um Teletext zu archivieren. Weil irgendjemand muss es ja machen. Das heißt, wenn jemand von euch den finnischen Teletext von gestern 13 Uhr haben möchte, ich hab'n. Es gibt dafür eine sehr praktische, so eine Art Middleware, die sich quasi um die Karten kümmert und auch um die ganzen Metadaten, die da mitgeschickt werden. Man kann es jetzt hier nicht gut erkennen, aber ich meine, es gibt ja noch eine Videoaufzeichnung davon. Aber der grobe Gedanke ist, man hat da so eine Web-API, man kann die fragen, gib mir doch mal bitte alle Muxe, also alle Multiplexe, das sind dann so die MPEG-Multiplexe, wie es vom Satelliten oder terrestrisch kommen. Und dann kriegt man so ein großes JSON-Dokument, wo die drinstehen. Und dann gibt es dann zum Beispiel Services. Das ist hier der Block mit den UUIDs. Und dann kann man sich eine UUID rausgeben lassen und dann fragt man den, ja, gib mir mal dieses Objekt. Und dann sieht man, aha, der Service Name heißt Alt SWR Fernsehen BW, ist von der ARD und enthält einen Videostrom mit der PIT 801, Audio 802, noch ein Audio 803 und so weiter. Und wenn man jetzt den Strom 802 haben möchte, macht man einfach hier auch nochmal irgendwie einen Aufruf auf eine URL und bekommt dann quasi den Datenstrom so geliefert als HTTP-Stream quasi. So, und zu guter Letzt, es gibt inzwischen auch einen geostationären Amateurfunksatelliten, SHIL-2 oder... Ich traue mich jetzt hier nicht, das im NATO-Alphabet auszusprechen, weil ich kann das nicht. Der hat auch 2 Transponder, die sehr schmal sind und die quasi auf so ungefähr 2,4 GHz kann man ein Signal hochschicken zum Satelliten. Und bei ungefähr 10,5 GHz kommt es dann wieder runter. So, und das wäre es auch. Hier sind meine Kontaktdaten, also wer gerne mal Zugriff hätte auf so ein TV-Handend mit so ein bisschen mehr Karten oder sowas selber mal aufbauen möchte im Hackerspace, einfach mal kontaktieren, da findet man Lösungen. So, danke.
Sehr schön. 255,55, diese Zahl habe ich mir gemerkt von diesem Talk.
Sehr gut.
Vielen Dank, Christian.
Danke.
Jetzt haben bestimmt noch einige von euch Fragen an ihn. Und es gibt, ich fange an mit den Fragen aus dem Internet, da gibt es tatsächlich welche.
Also erstmal nur eine Frage, aber wie konnte denn der Testbildsender über die Schriftart überführt werden?
Ja, also es ist da so, der hat einfach die Technik verwendet, die beim Fernsehsender da war. Und es ist quasi so, man hat einen Testbildgenerator, der generiert ein Testbild, wie ihr das schon sagt, und man hat dann ein extra Gerät, man muss dazu sagen, das war in den 80ern, das quasi einen Text einblendet. Und das hat natürlich auch einen Font. Und das ist natürlich bei jedem Typ von Gerät der gleiche Font. Jetzt werden von den Geräten jetzt nicht irgendwie 10 Millionen produziert, sondern vielleicht 1000. Und dann kann man eben schauen, an welchen Sender wurden denn diese Geräte geliefert, welche Sender haben eine Uplink-Station, welche Sender sind in dem Bereich, wo das möglich ist und so weiter. Und dadurch konnte man den überführen.
Eine Frage zur Aufzeichnung von den ganzen Videotextinformationen. Mhm. Die einzelnen Sender sind ja in Bändern, wo, glaube ich, 4 Sender in einem Band sind. Wird das dann auch ausgenutzt? Das heißt, mit 10 LNBs werden da eigentlich 40 Programme gleichzeitig aufgenommen?
Also die Anzahl an Programme ist tatsächlich nicht so direkt begrenzt. Was du wahrscheinlich meinst, ist die 4 Ausgänge von der LNB. Ja, ich habe für jede Position eben diese 4 Ausgänge und eben einen Multischalter und habe aber dann Karten, also so eine 4-fach DVB-S2X-Karte kann quasi 4 Transponder gleichzeitig empfangen und in diesen 4 Transponder können dann pro Transponder irgendwie sowas zwischen 4 und 40 Sender drin sein. So typischerweise so 4 bis 10 ist durchaus üblich. Und da kann ich eben alle Teletext-Datenströme bekommen, habe ein kleines C-Programm, das daraus ZIP-Dateien erstellt.
Jetzt können viele oder ein geostationärer Satellit kann ja von vielen Stellen auf der Erde, auf einem Kontinent her gesehen werden. Also man kann auch hinsenden. Und jetzt am Beispiel von diesem Amateur-Satellit, dem geostationären. Du hattest gerade gesagt, es kann hochgefunkt werden und auf 2,4 Gigahertz in dem Bereich. Und dann wird der shiften auf 10 Gigahertz wieder runter. Jetzt gibt es aber viele Funkamateure. Und was passiert, oder wenn jetzt, weiß ich nicht, gleichzeitig mehrere was drauffunken. Es wird ja nicht genau wieder zurückgesendet. Ich denke mal, das nennt sich doch dann Footprint, wo der hinstrahlt. Kannst du da ein bisschen zu sagen?
Genau, also die Antennen an so einem Satelliten können auch eine gewisse Richtwirkung haben. Das ist manchmal ganz praktisch. Zum Beispiel die BBC hat da eine Richtwirkung stark auf Großbritannien. Das heißt, in Bayern kriegt man es nicht mehr rein, in Hamburg wunderbar. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, eine Satzschüssel in Hamburg aufzubauen, Kontaktdaten, oder auch in den Niederlanden. Aber bei diesen Amateurfunksatelliten ist es so, da hat man, soweit wie ich weiß, eben quasi so die komplette Erde abgedeckt, sodass alle davon profitieren können, die in Sichtweite vom Satelliten sind. Also ungefähr so ein Drittel der Erdoberfläche. Soweit wie ich weiß. Aber das können die drüben bei der Chaoswelle, die kennen sich da tausendmal besser aus als ich. Also.
Ah, ja? Ja, vielen Dank für den Vortrag, war sehr nice. So rein interessehalber, wie groß ist denn so der Datensatz, den deine Teletext-Archivierung pro Tag denn so verursacht?
Das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, irgendwie so ein Gigabyte oder sowas. Jeder Teletext ist quasi ungefähr naja, so ein Megabyte groß. Die Größen sind so 2 Megabyte groß. Es gibt aber auch welche, die haben nur ein paar hundert Kilobyte. Es hängt stark davon ab, wie man es dann zusammenpackt. Wenn ich TAR-GZ-Dateien mache über ein ganzes Monat, dann fällt es um den Faktor 10 zusammen. Und ich glaube, es sind pro Monat ungefähr so 20 Gigabyte oder sowas. Es gibt automatische monatliche Dumps auf archive.org. Da kann man sich die dann auch runterladen.
Als Anschluss zu meiner Frage von gerade, ein geostationärer Satellit ist ja eine begrenzte Ressource. Und wenn, ich stelle mir das jetzt vor, wenn da jetzt 100 Funkamateure gleichzeitig was hochsenden, dann kommt jede Menge Krach runter und man versteht nicht mehr, was man haben will. Was ist da eine Form von Koordinierung oder irgendeine spezielle Modulationsart, dass das differenziert werden kann?
Also wie das im Detail funktioniert, das ist da doch, es sind relativ schmale Transponder, aber wird so genutzt, dass da recht viele das gleichzeitig nutzen können. Ansonsten gibt es da halt Regeln im Amateurfunk. Ich meine, auf Kurzwelle gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl an Frequenzen und die müssen sich dann irgendwie einig werden, wie das genau passiert. Wie schon gesagt, bei der Chaoswelle, da kennen die dann auch die Details, wie man das dann macht, und das ist sicherlich auch Teil der Prüfung dann.
So. Ja. Hi, vielen Dank für den Vortrag, hat mir auch sehr gefallen. Ich habe eine technische Frage, nämlich wie kommt es überhaupt, dass man mit 2,4 Gigahertz hochsendet, aber dann um die 10 Gigahertz zurückkommt? Hat das einen technischen Hintergrund, dass es gerade diese Faktor 4 ist in dem Fall?
Ja, also man kann ja um beliebige Shifts quasi das verschieben. Und es ist einfach wahrscheinlich deshalb gewählt worden, weil 2,4 Gigahertz ist, da gibt es so ein Amateurfunkband und das ist auch noch irgendwie handhabbar. Dafür kann man eigene Technik bauen. Und die obere Frequenz liegt etwas unter der Frequenz, die normal von Fernsehsatelliten verwendet wird. Das heißt, man kann auch diese Technik etwas umbauen und kann dann quasi mit, das ist wahrscheinlich einfach praktische Fragen, wie man halt einfach, das gibt's halt, das ist nützlich für so einen Amateur, für einen Funkamateur, weil er halt die Technik dafür bekommt. Relativ einfach. Gern.
Ich habe noch eine Frage aus dem Netz, nämlich ist es geplant, von den Teletext-Seiten ein Git zu erstellen, damit man auch DIV sieht, welche Seiten selten oder nie geändert werden?
Das habe ich mir schon mehrfach überlegt. Es ist dabei natürlich so die Frage, also erstmal ist ein gewisser Aufwand, sowas zu machen. Man müsste irgendwie, ich habe ja auch ein größeres Archiv, das geht zum Teil 10 Jahre zurück. Man müsste da irgendwie Git, also ich kenne mich mit Git nicht so gut aus, dass ich da irgendwie rückwirkend Git-Commits machen könnte und sowas. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage mit dem Rechtlichen, so ging das überhaupt? Und es ist auch noch so ein bisschen das Problem, so Teletext-Seiten, ich meine, es heißt Teletext, aber es ist kein ASCII-Text. Es ist zwar sehr stark damit verwandt, man hätte dann irgendwie so Hexkolonnen oder irgendwie ein paar ASCII-Zeichen mit irgendwelchen Sonderzeichen dazwischen. Man müsste die vorher mal irgendwie aufbereiten, dass man die quasi dann so sehen könnte. Aber wer will, einfach ansprechen, feel free. Ich kann da gerne, wenn ich neue Dinge mache, irgendwie die wohin schicken. Das ist überhaupt kein Thema.
Ich habe mir mal gemerkt, dass die Satelliten das Signal dumm wieder runtersenden.
Genau.
Von wie vielen Satelliten wissen wir inzwischen die Eingangsfrequenz?
Ich glaube, man kriegt die von allen Satelliten raus, weil es gibt ja für die Satelliten ja auch irgendwo Handbücher. Und bei einigen ist es, also es gibt da zum Teil Lizenzen, also einfach technische Regulierungen. Ich glaube, man müsste die einfach so nachschauen. So schwierig rauszufinden kann es nicht sein. Wenn es nicht sogar im Internet Listen gibt.
Ja, ich hatte eine Frage zu den Funkamateursatelliten. Wer betreibt es und wieso ist es dann zugänglich? Also jemand muss ja dafür gerade stehen.
Das ist eine gute Frage, soweit wie ich weiß. Also es gibt so eine Amateursatelliten-Community und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, die organisieren das quasi, die bauen auch solche Satelliten zum Teil. Die wurden bislang immer quasi als Ballast quasi der NASA mitgegeben, weil bei der NASA arbeiten sehr viele Funkamateure, deswegen geht das halt. Und ganz konkret wurde dieser Satellit irgendwie vom Königreich Katar irgendwie ist da wohl jemand in hoher Position Funkamateur und die haben einen eigenen Satelliten hochgeschickt und dann hat er halt quasi so eine zusätzliche Payload dran für Amateurfunk. Ich glaube, es ist AMSAT, heißt die Organisation.
Okay, weil also, ich glaube, geostationär ist sehr weit, da kann man, glaube ich, nicht so einfach Payload mitgeben, oder? Sondern nur ein Satellit, das da hochkommt.
Ja, man, der ist quasi da irgendwie, ich weiß nicht, wie es konkret ist, aber ist auf jeden Fall extra Elektronik drin für den Amateurfunksatelliten.
Okay. Danke.
Gern.
So, ich glaube, das war's mit den Fragen. Also ich finde es sehr, also ich bewundere es sehr, wie detailliert du dich damit befasst hast. Also selbst ich bin neugierig geworden, habe mir deine Kontaktdaten notiert und werde mich bei dir melden.
Danke.
Herzlichen Dank für deinen Deep Dive in Satelliten und wie sie betrieben werden und was man für andere lustige Dinge damit tun kann. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für Christian. Applaus